Das ist die Tagesanzeigerin, ein bisschen anders, als ihr euch sonst vielleicht gewöhnt seid. In dieser Folge gehört ihr nämlich eine Aufzeichnung von einem Live-Event. Annik Sen und ich, Annik Hossmann, haben sich mit der Autorin Sophia Fritz über das Thema toxische Weiblichkeit unterhalten. Sie hat nämlich ein Buch zu dem geschrieben. Und für alle, die nicht in Zürich waren, gibt es jetzt das Gespräch zum Hören. Viel Spass! Live-Aufnahme von Tagesanzeigerin, einem Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hoi Annik.
Salut Annik.
Und hoi liebes Publikum. Wir freuen uns extrem, wenn wir da sind. Normalerweise sind wir ja so im stillen Podcast-Kämmerli noch mit unserer Produzentin. Und es ist aufregend. Für uns ist es das erste Mal. Wir freuen uns sehr. Genau. Und weil heute ja alles ein bisschen anders ist, haben wir auch eine Gästin während der ganzen Folge und schwer zu erkennen. Und zwar reden wir mit Sophia Fritz über toxische Weiblichkeit. Sie hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Wir reden, was ist es überhaupt? Wie unterscheidet es sich von toxischer Männlichkeit? Und warum sind wir alle wahrscheinlich ein bisschen betroffen? Vorher machen wir aber etwas, was wir immer machen. Und zwar, wir schauen zurück auf die letzten Tage. Annik, die letzten Tage, was hat dich bewegt?
Lagziele. Genau. Wir fangen an in Amerika. Und zwar haben DemokratInnen streben eigentlich für einen Durchbruch für schwarze Frauen im Senat an. Im November könnten die WählerInnen die Zahl der jemals im Senat gewählten schwarzen Frauen verdoppeln. Und dann nicht so gute News aus Peru. Und zwar hat Präsidentin Dina Boluarte ein Gesetz unterschrieben, das sagt, dass Transmenschen krank sind. Und hey, ich finde halt, dass irgendwie Geschlechtsidentitäten nicht so pathologisiert werden sollten. Genau. Dann auch aus dem Ausland, kurze Meldung aus Griechenland. Das Land hat eine Hilfe-App gegen häusliche Gewalt eingeführt. Und dann noch einmal zurück nach Amerika, und zwar die Olta, bürgerlich Olta Gary. Sie ist mit 81 gestorben letzte Woche. Und die New York Times schreibt eigentlich recht passend, dass sie in ihrer Garage wohl eine von der allerersten feministischen Presse Amerikas gegründet hat, und zwar die Shameless Hussy Press.
Habe ich noch nie gehört. Ist aber ein mega guter Tipp. Kürzlich ja, auch gestorben ist Alice Munro, kanadische Literaturnobelpreisträgerin. Könnte man auch wieder mal lesen. Und unbedingt die habe ich einfach nicht gehört. Oder nicht kennt. So gehört auch nicht, logischerweise. Wir wechseln jetzt die Sprache, weil wir haben eine Gästin aus Deutschland. Sie hat vorhin auch mal gefragt, im Vorgespräch, machen wir das auf Hochdeutsch, weil mein Schweizerdeutsch, haben wir natürlich
sehr viel... Ja, bei Berndeutsch ist das noch ein bisschen schlimmer.
Das stimmt. Deshalb wechseln wir und freuen uns sehr, dass Sophia Fritz heute in Zürich sitzt und bei uns im Kaufleuten.
Ja, hi Sophia. Hi. Ich freue mich echt unglaublich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Vielleicht kurz zu dir. Du bist Tantra-Masseurin, du bist Sterbebegleiterin und du bist Autorin. Und du hast erst kürzlich ein Buch geschrieben mit dem Titel Toxische Weiblichkeit. Und darüber sprechen wir heute. Und ich freue mich sehr, sehr fest, mit dir darüber sprechen zu können, aber auch mit dir, Annik.
Vielleicht, wenn wir ganz, ganz vorne beginnen. Dieser Titel Toxische Weiblichkeit, das ist ja so das Überthema von diesem Buch. Kann man das, ich meine, das ist irgendwie 200 Seiten, aus guten Gründen, aber so in wenigen Sätzen erklärt, worum geht es bei der toxischen Weiblichkeit?
Ja, auf jeden Fall. Voll gerne, aber erstmal auch nochmal Hallo. Ich freue mich auch richtig doll, hier zu sein heute und auch, dass es so viel besucht ist. Richtig, richtig schön. Wir sehen so die ersten drei Reihen, das ist auch super. Wirkt es nicht so, als wäre es so, genau, sonst wäre ich viel aufgeregter.
Ja.
Okay, es sind mehr als drei Reihen.
Schnell wieder aus. Und jetzt zu der Frage an die Gemessen. Also ich bin das Thema so angegangen, ich habe den Begriff irgendwie vor 2 Jahren gelesen und im Internet irgendwo als Schlagwort und aber auch ohne Kontext, das wurde irgendwie so hingepflaumt Und ich hatte da sofort so ein ungutes Gefühl, weil ich dachte, Mist, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Begriff kommt. Einfach weil wir so lange über toxische Männlichkeit gesprochen haben und über alte weiße Männer und Mansplaining, Manspreading. Und es macht Sinn, dass dieser popkulturelle Fokus aufs andere Geschlecht irgendwann umdreht. Und ich dachte, bevor das passiert, aus einer gekränkten Haltung heraus oder aus einer beschämenden Haltung heraus, müssen wir uns den Begriff einfach nehmen und ihn zuerst feministisch prägen. Und dann hatte ich noch so ein schlechtes Gefühl, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich toxisch weiblich bin. Ich konnte es einfach nicht sagen. Und das hat mich gefuchst. Ich dachte, ich wäre mir gern sicher. Ich würde gern sicher sagen können, ja, ich habe die Eigenschaften oder nein, ich habe sie nicht oder ein bisschen. Aber irgendwie war der Begriff noch so undefiniert, dass ich dachte, wir müssen erstmal reinschauen. Und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, habe ich für mich geschaut, für mich bedeutet toxisch, oder so behandle ich es im Buch, etwas, also eine dysfunktionale Beziehung, etwas, das nicht in Kontakt ist. Und zwar entweder, dass ich nicht in Kontakt mit mir bin oder ich nicht in Kontakt mit meinem Gegenüber bin. Also irgendwo, wo ich meistens in einer gendertypischen Rolle, also in der erwartenden Rolle von einem guten Mädchen oder von so der aufopferungsvollen Mutti so drin bin und eigentlich gar nicht spüre, ob das wirklich ich bin, ob das gerade authentisch ist. Und da habe ich dann geschaut, wann nutze ich diese Rollen und wo ordne ich mich da im Gespräch deshalb über oder unter einer anderen Person ein? Also wo bin ich nicht auf Augenhöhe? Genau.
Ich glaube, ja. Ich hatte so den ersten Teil, den du gesagt hast, was mir, und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ist mir das vor allem während des Lesens des Buches aufgefallen. Wir haben so viele Begriffe für komplexe männliche Verhaltensmuster und wir haben kaum welche für Frauen. Mhm.
Ja, aber weil die männlichen Verhaltensmuster vielleicht gar nicht so komplex sind. Also ich fand das total. Das war wirklich schön beim Schreiben zu bemerken, als ich das hatte mit Augenhöhe, ja, nein, wann ordne ich mich über oder unter, dass toxische Männlichkeit immer relativ leicht über dem anderen sich verortet. Mhm. Es geht immer über eine Machtdemonstration und um einen Raum einnehmen. Und da fand ich bei toxischer Weiblichkeit das wesentlich subtiler und schwieriger, weil es oft erstmal um eine performative Unterordnung geht. Mhm. Und von dort aus dann versucht wird, irgendeine Art von Macht zu generieren. Und das ist irgendwie schwieriger zu definieren vielleicht auch. Genau.
Ja. Und würdest du dann sagen, wenn wir eben toxische Männlichkeit, das ist etwas, was ich glaube alle irgendwie mal gehört haben. Ich muss sagen, vor diesem Buch, vielleicht ist mir das mal begegnet, aber ich habe das nie aktiv wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber
toxische Männlichkeit?
Nein, toxische Weiblichkeit.
Nein, nicht so. Nein.
Und ich habe mich dann auch gefragt, eben wie ist der Unterschied? Ist es dieses Subtile? Ist das die Macht von woanders kommt oder ist es einfach die Umkehrung?
Ja, das habe ich mich auch gefragt am Anfang, ob man es als Antonym verstehen sollte. Und ich glaube jetzt, bitte korrigiere mich auch, nach dem Lesen, nein, ich kann es für mich selber nicht als Gegenteil verorten. Aber weil ich auch glaube, dass die Ausprägungen, wie du gesagt hast, also einerseits mit der Ermächtigung, ich glaube aber auch andererseits, dass toxische Männlichkeit, und ich glaube, du hast das auch schon in Interviews auch gesagt, ist tödlicher. Und ich glaube, das war für mich ein sehr springender Punkt. Und was meine ich mit tödlich? Also einerseits, Männer sterben 5 Jahre früher, als das Frauen tun. Und nein, das ist nicht nur biologisch begründet. Männer töten andere Männer mehr, sie töten andere Frauen mehr und sie töten sich selbst mehr. Und das fand ich, war für mich so sehr ausschlaggebend. Wie hast du das?
Ja, hast du richtig schön schon gesagt. Also für mich war das auch so. Für mich war das auch eine am Anfang des Buches, also vor dem Schreibprozess, eine Überlegung, wie mache ich das und wie gehe ich das so an, damit das eben nicht toxische Männlichkeit verharmlost und genau dieses Sterben und dieses Leiden unter toxisch-männlichen Merkmalen verharmlost. Genau, also toxische Weiblichkeit dient nicht dem Erhalt von der Machtposition. Es ist so ein Versuch, innerhalb von einer Reaktion und innerhalb von Beziehungen irgendeine Form von Macht oder Sicherheit oder Anerkennung zu generieren. Aber es kommt eigentlich nicht von oben, sondern von unten. Und gleichzeitig gehe ich im Buch so darauf ein, dass ich sage, auch Männer können toxisch-weibliche Verhaltensmuster haben und Frauen können genauso toxisch-männliche Verhaltensmuster haben, wenn man sie in Positionen steckt, wo eben jetzt über Jahrhunderte Männer waren und es um Machtausübung geht, dann ist das relativ wahrscheinlich.
Vielleicht bevor wir über Macht sprechen, nochmals zum Begriff, weil eben du hast vorhin gesagt, dir ist das so vor 2 Jahren mit so einem unguten Gefühl begegnet, uns ist das viel später begegnet. Ich war auch, also ich habe mich am Anfang, muss ich zugeben, auch ein bisschen hinterfragt, weil ich so war, okay, habe ich das falsch gelesen, habe ich irgendwie was verpasst, bin ich zu wenig kritisch? Und dass dieser Begriff in diesen feministischen Diskursen, die ja sehr breit sind mittlerweile und auch zum Teil in sehr kleinen Räumen stattfinden, seit sehr großen, dass das nicht vorkommt oder lange nicht wirklich vorkam.
Ja, und dass auch eine bewusste Ablehnung dessen da war. Also das war meine erste Reaktion und das war auch die Reaktion, die ich bekommen habe, als ich gesagt habe, ich schreibe ein Buch über toxische Weiblichkeit. Das war nicht positiv.
Wieso
nicht? Also da ist mir erstmal so ein viel Spaß und auch ein Gefühl von, okay, jetzt kriegen irgendwie Frauen nochmal 200 Seiten Selbstkritik und eigentlich liegt es doch an den Frauen. Also so eine Täter-Opfer-Umkehr, die sagt, nee, eigentlich müssen wir doch uns ändern und die Männer können gar nichts dafür. Das war so ein das Problem. Und das wurde auch schon beschrieben von dem Andreas Kemper, heißt er, das ist ein deutscher Soziologe. Und er hat auch schon davor gewarnt, wenn es beide Begriffe gibt, also toxische Weiblichkeit und toxische Männlichkeit, dass dann das Toxische ganz intuitiv den Frauen zugeschrieben wird. Weil das Toxische im Sinne von Gift schon seit Jahrhunderten mit weiblichen Archetypen verbunden wird. Also mit Hexen und Giftmörderinnen und Schneewittchen und Eva mit dem Apfel. Also es ist immer, das Gift ist irgendwie weiblich. Und er plädiert dafür, nicht von toxischer Männlichkeit, sondern dann von brachialer Männlichkeit zu sprechen. Weil er meint, das trifft eigentlich diesen Gewaltaspekt viel mehr, der in der toxischen Männlichkeit da ist. Und er sagt noch, dass Tiere, die mit brachialer Gewalt töten, auch häufiger männliche Pronomen haben.
Krass.
Ja, also der Löwe und der Jaguar und der Tiger und der Elefant. Und Tiere, die mit Gift töten, tendenziell weibliche Pronomen haben. Also die Spinne, die Schlange, die Qualle. Und genau, deswegen auch, da ist eine reale Gefahr von der Gleichstellung irgendwie dieser Begriffe.
Ich möchte da noch mal ganz kurz einen Schritt zurück und einerseits einen Schritt zurück, für mich in meinen Notizen 5 Schritte vor. Ich nehme vielleicht kurz etwas vorweg, aber ich glaube, das passt relativ gut und dann können wir vielleicht auch verstehen. Du hattest vorhin gesagt, genau, viel Spaß, man hat dir viel Spaß gewünscht und auch diese vielleicht Täter-Opfer-Umkehr. Und ich habe mich das während des Lesens des Buches kurz auch gefragt, und zwar, kommt dieser Diskurs zur richtigen Zeit? Also, und ich meine das im Sinne von, kann das Patriarchat bekämpft werden, beziehungsweise abgebaut werden und gleichzeitig toxische Weiblichkeit dekonstruiert werden? Bedingt es sich vielleicht einander auch? Und ich habe eine Antwort für mich am Ende gefunden, aber ich glaube da, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Ich kann diese Frage nachvollziehen, dass man sich das, und was würdest du sagen?
Ich würde sagen, es bedingt sich, aber ich wäre voll gespannt auf deine Antwort. Magst du sagen, was du?
Ja, ich glaube auch, dass es sich bedingt. Und ich glaube, da können wir schön an. Also ich glaube, für mich hat es aber gebraucht, dass diese 5 Stereotypen, dass ich so durchgeführt wurde. Und ich glaube, deswegen komme ich darauf so. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie das Buch aufgebaut ist, weil für mich war bereits beim guten Mädchen eigentlich ziemlich klar, dass ich diese Frage beantworten kann.
Ja, schön. Ja, ich habe das Buch dann, also ich habe eine Einleitung geschrieben und gehe dann auf die 5 große Stereotype ein, in Anführungszeichen Stereotype. Ich habe mich für eher frauenfeindliche Zuschreibungen entschieden. Also für das gute Mädchen, dann die Powerfrau, die Mutti, das Opfer und die Bitch. Und ja, und ich habe immer geschaut, wann gibt es so ein, also für welches Phänomen gibt es viele Wörter, die sich auch vielleicht mit der Zeit verändern und es gibt neue Wörter dafür, aber das Phänomen und die Zuschreibung bleibt irgendwie gleich. Und bei der Bitch war das zum Beispiel für mich früher die Zicke. Also bei mir in der Schule gab es noch diesen Begriff von Zicke oder Tussi und zickig sein und Den habe ich jetzt schon Jahre nicht mehr gehört.
Stimmt, ja.
Aber jetzt gibt's die Bitch. Und eigentlich ist damit dasselbe Phänomen gemeint. Wir haben nur ein neues Wort dafür erfunden. Und ich dachte, wenn es eben diese, wenn wir irgendwie einen Bedarf dafür haben, weil das Phänomen sich so stringent durch die Jahre zieht, dann muss da auch ein, irgendwie was dahinter stecken, wo wir vielleicht über Generationen beschreiben können, wie werden diese Verhaltensweisen von außen zugeschrieben und was macht das aber auch mit den Frauen? Also ich habe als Jugendliche nie Pink getragen, weil ich keine Tussi sein wollte. Das heißt, auch wenn ich mich von dem Begriff abwende, beeinflusst er mich und beeinflusst auch, wie ich mich selber wahrnehme und aus welchen Glaubenssätzen ich auf keinen Fall entsprechen möchte und welchen doch. Und ja, deswegen wollte ich da eintauchen, auch um zu schauen, wann geht's einfach um Frauenfeindlichkeit? Und wo gibt's aber auch Punkte, wo wir Selbstverantwortung übernehmen können? Und das geht erst, wenn wir uns die Begriffe angucken. Zumindest bei mir war das so.
Und ich fand das interessant, was du gesagt hast. Eben, du bist mit der Bitch eingestiegen, was am Schluss kommt. Das Buch beginnt aber mit dem guten Mädchen. Und ich weiß, ganz am Anfang, als wir uns mal über das Buch unterhalten haben, hast du, wie ich finde, immer noch den sehr, sehr treffenden Satz, vielleicht widersprichst du jetzt aber mal gesagt, dass du gesagt hast, als du das gelesen hast, hattest du so das Gefühl, das gute Mädchen, natürlich auch, wenn man so das Leben einer Frau anschaut, ist so der Anfang und so die Wurzel der toxischen Männlichkeiten. Da kommt man ja auch mit Stereotypen, mit Erwartungshaltungen, was erwartet man von Mädchen im Patriarchat, um da nochmal darauf zurückzukommen. Würdest du das auch sagen, dass das so die Wurzel ist?
Ja, vielleicht nicht per se die Wurzel für toxische Männlichkeit, oder meinst du toxische
Weiblichkeit. Habe ich Männlichkeit gesagt? Ja. Ich meinte Weiblichkeit.
Okay. Nein. Ja, deswegen habe ich es als erstes genommen. Und was ich auch spannend fand bei der Recherche, war zu sehen, wie oft das schon beschrieben wurde. Also Virginia Woolf hat schon vom guten Mädchen geschrieben und sie nennt es der Engel im Haus. Also der Engel. Und sie meinte, sie muss den Engel töten, damit sie überhaupt Schriftstellerin sein kann. Also um überhaupt zu spüren, was ihre eigene Stimme ist. Und das ist jetzt schon so viele Jahrzehnte her und es ist unglaublich, dass wir uns immer noch an diesem selben Archetyp abarbeiten, also Generation für Generation.
Aber ich glaube, was interessant ist, diese Passage zum Beispiel von Virginia Woolf nicht gekannt vor diesem Buch. Was ich da interessant fand, dass im ersten Moment, ich glaube, wenn man so eine gemischte Gruppe von Leuten irgendwie fragen würde, ist das gute Mädchen, ist es positiv oder negativ konnotiert? Ich glaube, die meisten würden sagen, dass das positiv konnotiert ist. Also es gibt ja auch das Gute, ist das Positive. Und wie negativ das ist, also ich habe mich da zum Teil auch, nicht jetzt, aber wenn ich so an mein Aufwachsen denke und eben auch so, du hast vorher Jugend angesprochen, oft gesehen und auch so ertappt gefühlt, im Sinne von, das stimmt, ich kenne diese Verhaltensmuster und das stimmt, das ist eigentlich nicht okay, es tönt so werden, das meine ich gar nicht, aber es ist problematisch zumindest. Oder man könnte mal hinschauen und sich fragen, ist das jetzt wirklich nur gut?
Ja, ich finde, das Anstrengende beim guten Mädchen ist, dass das Gutsein nicht von innen kommt. Das Gutsein ist irgendwas, was von außen zugeschrieben werden muss. Das heißt, ich muss mich die ganze Zeit anstrengen, schön zu sein und lieb zu sein und harmonisch zu sein, damit andere sagen können, du bist aber eine gute Person. Und erst dann habe ich eine Daseinsberechtigung. Und wenn wir das historisch angucken, macht das ja auch Sinn, weil es so lange Jahrhunderte darum ging, verheiratet zu werden und behalten zu werden und irgendwie in Beziehungsstrukturen mit reinzupassen. Und ja, ich glaube, das müssen wir uns nochmal bewusst angucken, welche Eigenschaften können wir da eigentlich inzwischen ablegen.
Ich finde, du hast das ja auch im Buch eigentlich sehr, oder das ist mir sehr geblieben, dass du das eigentlich so formulierst, wir hätten ja auch lernen sollen oder können, mehr bei uns selbst zu sein und eben nicht die ganze Zeit diesen, ich muss empathisch sein für jemanden, ich muss schön sein für jemanden, sondern was bin ich in diesem Moment jetzt?
Es gibt eine Stelle im Buch, Sophia wird auch zwei Stellen lesen, wo ich finde, dass das ganz gut illustriert, zumindest mal den Anfang. Das Buch hat viele persönliche Passagen, das ist auch eine, magst du lesen?
Ja, voll gerne. Ich lese den Anfang vom guten Mädchen und genau, ich steige in jedes Kapitel mit einer persönlichen Geschichte ein oder mit einer Anekdote und nicht, weil ich mich als Master Dinge sehe, sondern weil ich dachte, wenn ich ein Buch schreibe über toxische Weiblichkeit, dann ist mein Ziel, nicht mit Beschämung zu arbeiten. Und ich finde, das haben wir ein bisschen verkackt bei toxischer Männlichkeit, dass super viel mit Beschämung gearbeitet wurde und immer noch bearbeitet wird und mit einer Beschämung gegenüber Männern. Und ich dachte, okay, das möchte ich nicht. Ich möchte weder Frauen beschämen noch Männer beschämen. Und deswegen steige ich immer mit mir ein und versuche das an mir zu erkennen, die Muster. Und vielleicht erkennen sich Leute wieder, vielleicht auch nicht. Und das ist auch cool. Also gut für jeden, der sich nicht wiedererkennt, glaube ich. Und ich glaube auch, dass der Begriff toxische Weiblichkeit so wie toxische Männlichkeit ein Begriff ist, der jetzt die nächsten Jahre aus ganz vielen Perspektiven geprägt werden muss. Und das kann nicht nur meine sein. Und deswegen kann ich nur meine Perspektive am Anfang zur Verfügung stellen und irgendwie sagen, meine Haltung dahinter, ich versuche möglichst menschenfreundlich zu sein und der Rest muss irgendwie von anderen auch gemacht werden oder kann von anderen gemacht werden. Okay, also das gute Mädchen. Vor 3 Sommern wurde mit mir Schluss gemacht und zwar ausgerechnet über einen Bananensplit. Es war warm, wir saßen draußen, mir lief der Schweiß, er druckste herum. Es waren Worte, die eigentlich gar nicht mehr hätten ausgesprochen werden müssen, die nur noch aus Anstand im Raum zwischen uns abgelegt wurden, wie ein Paket ohne Anschrift und Absender. Ich sagte, es lief doch gut. Er sagte, du warst einfach zu nett. Ich starrte auf die Banane und dachte, ist das dein Ernst? Zu nett? Ich zeig dir mal, was zu nett heißt. Und das tat ich dann auch und blieb noch 3 weitere Stunden bei ihm sitzen und hörte aufmerksam zu, während er mir von der Frau erzählte, in die er eigentlich verliebt war. Manchmal habe ich das Gefühl, von keiner Beziehung so beschädigt worden zu sein, wie von der Konditionierung, ein gutes Mädchen sein zu müssen. Der Anspruch, immer verständnisvoll, nett, aufmerksam, sanft und zuvorkommend zu sein, ist so tief in mir verwurzelt, dass ich ihn unmöglich von meinem Charakter trennen kann. Im Grunde geht es für weiblich sozialisierte Personen immer noch darum, unter die Haube zu kommen und niemandem Probleme zu bereiten. Ich dachte, wenn ich nur nett genug wäre, würden mir alle Türen offen stehen. Und ich will gar nicht bestreiten, dass Nettigkeit Türen öffnet, aber sie kann keine Türen schließen. Als gutes Mädchen bin ich mein Leben lang auf die Kulanz anderer angewiesen. Ich brauche die Niedlichkeit als Camouflage, die Höflichkeit als Schild, die Dankbarkeit als Brücke. Meine Konditionierung als gutes Mädchen verbietet mir, laut oder wütend zu werden, verspielt, frech, stolz oder bestimmend. Sie verbietet mir, die Dinge beim Namen zu nennen, ohne sie vorher mit vollstem Verständnis und ganz ohne Umstände in wohlriechende Watte zu verpacken. Ich weiß nicht, wie oft ich den Typen, der mir da beim Bananensplit gegenüber saß, in Gesprächen mit FreundInnen als avoidant, egozentrisch oder unsensibel bezeichnet habe. Und ich bezweifle auch gar nicht, dass er, wie wir alle, Makel hat. Aber was da in den letzten Monaten vor unserer Trennung passiert war, hatte ich mir und meiner Konditionierung als gutes Mädchen zuzuschreiben. Er konnte nichts dafür, dass ich mich im 21. Jahrhundert als gut situierte, gebildete Frau mit einem stabilen sozialen und beruflichen Netzwerk immer noch unter ihm verortete und erwartete, dass er eine Beziehung mit mir eingeht, damit ich mich sicherer und weniger allein fühlte. Er konnte nichts dafür, dass ich eine Begegnung auf Augenhöhe fast phobisch vermied und mich stattdessen permanent unterordnete, indem ich ihn idealisierte, mich für Dinge begeisterte, die er mochte, keine Einwände erhob und immer Verständnis zeigte. Meine Unterordnung bestand nicht darin, dass ich mich degradierte, sondern darin, dass sich mein Wesen unbewusst und intuitiv auf seinen Gefallen ausrichtete. Ich ahnte, was er brauchte, ob es die sanfte Empathie einer guten Freundin oder die emotionale Distanz einer vielbeschäftigten, begehrenswerten Frau war. Ich konnte 10-minütige Sprachnachrichten aufnehmen oder eine Nachricht 2 Tage lang ungelesen lassen. So oder so, ich war nicht ehrlich, nicht weil ich ihn faktisch anlog, sondern weil es mein primäres Ziel war, von ihm behalten zu werden. Und dafür musste ich möglichst unproblematisch sein. Ich kuratierte und zensierte mich von dem Moment an, in dem ich beschloss, dass die andere Person eine war, die mich lieben sollte. Damals kam ich überhaupt nicht auf die Idee, der Angst vor Kontrollverlust aufrichtig entgegenzuwirken, indem ich mich vulnerabel zeigte und meine Sorgen ansprach. Ich versuchte stattdessen, dieses unausgewogene Verhältnis von Anpassung und Selbstaufgabe, dessen ja nur ich mir bewusst war, durch subtile Überordnung in bestimmten Situationen unter Kontrolle zu bringen. Entweder nahm ich die mütterliche Rolle an und bekochte und tröstete ihn, was eine Form von kontrollierbarer Nützlichkeit und somit eine konkrete Daseinsberechtigung für mich schuf, oder ich distanzierte mich innerlich von unserer Beziehung und analysierte sie mit Freundinnen anstatt mit ihm. Die Ergebnisse dieser stundenlangen Analysen präsentierte ich ihm dann anschließend als pseudotherapeutische Diagnosen, die ihm ein Verständnis seiner eigenen Emotionen oft absprachen. Das dazu.
Es ist super spannend, weil wir haben ja offensichtlich das Buch gelesen und haben im Vorhinein über Passagen diskutiert. Und jetzt, wenn du es nochmal liest, kommt nochmal ganz was anderes hoch. Und zwar, ich möchte eine Frage noch stellen. Das, was du sagst, oder diese Konditionierung vom guten Mädchen und dann auch diese Reflexion vom guten Mädchen und dass er ja keine Chance hat, ist das nicht eine Art ein Teufelskreis vom guten Mädchen? Weil dann ist man ja dann wieder, also das, er hatte ja eigentlich gar keine Chance, weil ich mich so verhalten habe, weil ich nett war, also konnte er nur, ich sage mal so, nicht nett sein, um da nicht zu fluchen. Und dann kommt man ja wie nicht raus. Weißt du, was ich meine?
Also es geht halt nie um Intimität, es geht nie um Vertrauen und es geht nie um Entspannung. Und ich wäre so gern entspannt. Also das war eigentlich mein primäres Ziel beim Schreiben. Ich hätte so gern entspannte Frauen.
Oder einfach entspannte Menschen auch. Ich glaube, das wird Allgemeinheit. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das wird ein bisschen zu weit gehen.
Aber ja, vielleicht ein Teufelskreis. Aber ich glaube, diese Passage hat zum Beispiel mir sehr geholfen, beziehungsweise ich muss das vielleicht anders anfangen, als ich das Buch gelesen habe und mir Notizen gemacht habe. Ich habe dir das vorher schon gezeigt. Einmal steht, oh mein Gott, ich auch. Und einmal steht, so relatable. Und das war die Passage, wo steht, so relatable. Ich glaube, da ging es bei mir sehr fest los, dass ich verstanden habe, dass wahrscheinlich ist das ein Teufelskreis, ja, in dieser Beziehung, aber es kann eben, der Teufelskreis kann ja gebrochen werden, ab da, wo die Erkenntnis und nicht, wahrscheinlich nicht mehr für diese Beziehung, ohne dir das etwas unterstellen zu wollen, aber es gibt ja eine Möglichkeit für eine nächste Beziehung, den Teufelskreis ja eben zu unterbrechen. Ja. Und vielleicht, was bei mir in dieser Passage unglaublich fest hochkam, war Wut. Also ich habe sehr fest gemerkt, dass dadurch, dass ich mich sehr auch in dieser mit dieser Situation identifizieren konnte, leider, habe ich auch gemerkt, wie wütend es mich gemacht hat, weil ich sehr, sehr oft in meinem Leben wütend war und nicht wütend sein konnte oder nicht sein durfte. Und vor allem als erwachsene Frau. Und dann kommt noch was ganz Perfides, weil einerseits wird mir die Möglichkeit genommen, wütend zu sein, und andererseits habe ich im Moment die Selbstreflexion, dass ich eigentlich Wut verspüre. Und dann habe ich noch diesen unangenehmen Selbsthass, dass ich weiß, scheiße, ich weiß, ich sollte jetzt wütend sein und ich krieg's trotzdem nicht hin. Und ich glaube, da fängt für mich auch so das ganze Thema mit Entspannung an. Wie gerne wäre ich einfach viel entspannter wütend. Also Entspannung bedeutet für mich überhaupt nicht ein Status von Ruhe. Ich glaube, ich bin an einem Punkt, nicht immer, an dem ich auch Entspannung finden kann in der Wut.
Ach, schön, ja.
Und ich habe mit einer Journalistinnenkollegin über das Thema Wut, Noemi Hüsser, ist heute auch hier, glaube ich, über das Thema dann auch geredet, weil mich das sehr, sehr fest in dem Buch beschäftigt hat. Und sie in ihrer Recherche über Female Rage, also weibliche Wut, hat sie mir auch erzählt, dass in Zürich oder in der Umgebung gibt es sogenannte Rage Rooms. Also Räume, wo man irgendwie Dinge zerschlagen kann. Und zuerst hat es in mir so ausgelöst, irgendwie cool, also irgendwie kann man das da rauslassen. Und gleichzeitig ist das ja wieder so eine total verschobene Art, also eigentlich raten Wutcoaches einem, die Wut konkret zu adressieren, an das Problem oder an eine Person. Und wenn ich jetzt genau das mache und eigentlich wieder weg von dem Problem gehe und meine Wut, und ich glaube, dass das auch ein bisschen in der Gesellschaft von Frauen eben auch erwartet wird, dass wir, lass deine Wut raus, aber am besten in einem stillen Kämmerchen. So. Und dann darfst du aber auch hart sein und laut sein und um dich werfen. Aber sie ist dann, obwohl sie ein bisschen mehr gegen außen gerichtet ist, habe ich das Gefühl, immer noch gegen innen. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Weil, also ich glaube, es gibt auch einen Anstieg von diesen Rage Rooms und ich finde den nicht positiv. Mhm. Empfindest du den als positiv?
Ich glaube, ich habe ihn bis jetzt noch gar nicht bewertet, so in positiv oder negativ. Ich finde es insgesamt total interessant, wie inkompetent wir im Umgang mit Wut sind oder im Umgang mit starken Emotionen. Und zwar eigentlich Männer wie Frauen. Und Männer dürfen das halt ein bisschen öfter, wenn sie so kleine Schals sich umhängen. Und
ich liebe diese Passage notiert. Ja, ja, ganz schön.
Und mit so Trikots. Dann darf man wütend sein. Ja. Oder bei uns in Köln an Karneval ist auch, also so, dann geht das. Es gibt so bestimmte Riten und dann darf man irgendwie in starke Emotionen verfallen, zumindest als Mann. Aber das ist ja auch nicht sicher. Mhm. So. Also die kommen dann in Schlägereien, die kommen öfter ins Gefängnis. Also 97% der Gefängnisinsassen sind Männer in Deutschland. Das heißt ja, dass Wut nicht sicher ist für beide Geschlechter. Und die einen leben es halt mehr aus und die anderen implodieren und richten es vielleicht mehr gegen sich selbst. Und ich glaube, also was ich noch sagen... Genau, und zu dem Thema Wut, wo ich... Auch, also ich möchte jetzt auch, ich mache so einen Workshop zum Thema Wut in Köln mit Frauen. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie noch ein Feld offen zu erforschen. Das braucht auch bestimmt ein paar Jahre, um zu gucken, wie können wir kompetent mit Wut umgehen und auch lernen, so wie du meinst, Wut wirklich zu adressieren und nicht nur irgendwo auszuleben, um dann im Status quo, der einen kaputt macht, eigentlich einfach nur weitermachen zu können und damit eigentlich diesen Status quo, der einen wütend macht, weiter zu stabilisieren. Wie können wir sie adressieren und wie kann man aber vielleicht auch Wut von Verletzung trennen? Also genau, wo ist da eine Grenzwut, wo ich eigentlich nur meine Grenze schützen möchte und wo ist eine Zerstörungswut, wo ich die andere Person angreifen möchte? Und ja, da bin ich echt gespannt.
Aber für beides sollte es Platz geben, oder?
Ja, und vielleicht einen kompetenteren Umgang und professionelle Räume.
Und ich meine, du hast vorhin gesagt, ich meine, es wird ein bisschen erwartet von Frauen, dass sie nicht so wütend sein dürfen. Und also es gibt ja höchst problematische und rassistische und misogyne Bilder, zum Beispiel von der Angry Black Woman. Ja. Und da kommt es nochmal ganz anders. Ich glaube, du schreibst es auch an einer Stelle, dass du sagst, Wut wird dort. Und mir ist das so wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich so dachte, krass, das stimmt so fest. Du sagst ja da, dass Wut nie als etwas gelesen wird, als eine Reaktion auf Diskriminierung, sondern es gehört zur Persönlichkeit. Und ich habe da manchmal auch das Gefühl, weil ich glaube, da können wir nicht ganz tief reingehen, finde ich auch ein bisschen schwierig, wir als drei weiße Frauen darüber zu sprechen. Und gleichzeitig fand ich das kommt ja auch immer wieder vor, diese Wut und diese Unfähigkeit, damit umzugehen, die Unfähigkeit, das auszuleben, auch die Unfähigkeit, das anzunehmen, weil ich meine, man könnte ja sagen, okay, man ist irgendwie bei sich und man hat irgendwie so seine Emotionen meistens unter Kontrolle oder kann das irgendwie auch reflektieren, aber ich finde das schon, ich meine, ich habe das auch immer wieder erlebt, dass wenn man wütend ist, dann als erstes kommt dann zuerst immer mal so, ja, jetzt beruhigen wir uns ein bisschen, was ja immer hilft, wenn man wütend ist, wie wir alle wissen.
Niemand hat je gechillt, wenn jemand gesagt hat, chill.
Genau. Und aber dass es auch so eine Unfähigkeit ist, dass es eine Angst kommt, so eine wütende Frau ist so, was passiert jetzt? Ein wütender Mann kann man irgendwie annehmen, den lässt man toben, aber eine wütende Frau, ich meine, das Gefühl ist fast die größere Bedrohung, und du hast ja vorhin ausgeführt, dass wenn man wirklich von dem Kern von der Bedrohung und dann in Gewalt, dann sind wahrscheinlich, das gibt es auch bei Frauen, aber wahrscheinlich ist das halt weniger. Und mich hat das manchmal auch ein bisschen frustriert, auch bei der Lektüre, wo ich so dachte, krass, das stimmt. Irgendwie sind wir doch noch nicht weiter. Oder würdest du sagen, man ist ein bisschen weiter? In diesem Umgang mit wütenden Frauen oder dass Frauen wütend sein können. Oder auch zornig.
Ich glaube nicht, aber weil wir, also, oder ich kann es gar nicht so generalisiert sagen, was ich gemerkt habe bei der, Le- beim Schreiben und auch bei der Lektüre von anderen Büchern, dass eben dass wir einen ziemlich unreflektierten Umgang mit Beschämung und Scham haben. Und dass eben so, wie du sagst, dass wenn ich wütend werde und jemand sagt, naja, das liegt aber an dir. Mhm. Also mit dir stimmt was nicht. Mit dem System ist alles okay, du bist falsch. Also das ist so eine Beschämung, so eine Domestizierung irgendwie wieder von der Wut. Und ich glaube, solange wir uns mit Scham und Beschämung nicht richtig auseinandersetzen, können wir das Thema Wut irgendwie auch nicht gut angehen. Und was ich interessant fand beim Schreiben, war zu merken, wie eben von diesem guten Mädchen, ich habe versucht, immer noch Ressourcen mit aufzugreifen und zu sagen, was sind die Kompetenzen dahinter? Also wo sind auch Frauen richtig gut drin, was wir bis jetzt irgendwie noch gar nicht so bewusst wahrnehmen? Und das ist beim guten Mädchen diese absolute Kompetenz im Thema Einstimmung. Also wie gut ich mich einstimmen kann auf die Menschen um mich herum und wie gut ich wahrnehmen kann, wie es gerade wem im Raum geht. Und so eine ganz große Fähigkeit zur Empathie. Und ich habe mich gefragt, bei dem gerade bei dem Vorwurf nochmal zu alten weißen Männern, und steckt ja dahinter dieser Subtext von, das ist ein Mann oder das ist ein Mensch, der den Raum nicht gut lesen kann. Also der zu nah an Leuten dran steht und es nicht merkt, oder er macht Witze, die nicht lustig sind, und diese Kritik von, er kann den Raum nicht lesen, während es für die andere Person total offensichtlich ist, was hier gerade angemessen wäre und was nicht. Und ich finde, genau diese Fähigkeit zur Einstimmung, wenn wir die nicht nur in Kritik an Männer verpacken, sondern so als Realität mit annehmen, dass das eine Qualität ist, die wir auch weiter fördern können. Ich glaube, das würde auch schon richtig helfen. Also wann bemerke ich zum Beispiel, dass ihr mir jetzt, also das ist einfach zu bemerken, aber dass ihr so richtig, richtig lieb, also ihr seid richtig nett gerade zu mir. Das ist voll schön. Aber es könnte ja auch sein, dass hier jemand ist, der total verschlossen ist oder irgendwie feindselig. Und in der Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, dürfte ich das nicht ansprechen. Es wäre irgendwie ein Tabu zu sagen, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas verschließt sich in mir, wenn du neben mir sitzt, und ich habe das Gefühl, du beschämst mich mit Blicken. Und das ist aber was ich wahrnehmen würde wahrscheinlich. Und ich fände das total spannend als Qualität, das mehr mit einzubeziehen in diese Räume. Und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, früher über Wut zu sprechen, bevor sie eintritt. Und zu gucken, was ist da erstmal für ein Misstrauen oder für ein Vertrauen da. Genau, und ich fand es spannend, zur Tabuisierung von Wut beim guten Mädchen dann eigentlich direkt zur Bitch zu kommen. Weil das so ein, wenn es keine Kompetenz gibt im Umgang von Bedürfnisäußerungen und im Umgang von, wie führe ich klare Konfliktgespräche, dann gehe ich in das Lästern und in das Manipulieren und in das Passiv-Aggressive. Und das fand ich ganz spannend, wie das zusammenhängt auch. Ja.
Vielleicht beim Manipulieren einzuhaken. Du hast vorhin schon so gesagt, eben das Toxische ist weiblich konnotiert. Und es gibt auch eine Stelle, wo du sagst, es gibt auch dieses Bild von, dass Frauen so intrinsisch böse sind, so dieses Mean Girls Ding und dieses Hinterlistige. Mhm. Und aber das ist ja, dieses Hinterlistige hat ja auch was Leises, das Lästern hat auch was Leises, es ist nicht im öffentlichen Raum, man ist nicht laut wütend, man ist nicht gewalttätig, nicht um Gewalt zu fördern, selbstverständlich. Aber ich meine mehr so, es passiert wieder irgendwo in einem verstecktem Raum, was du vorhin gesagt hast mit diesen Rage Rooms.
Mhm. Voll. Ja, und ich glaube, das ist auch das Interessante bei dem Stichwort von die Schlange, also Schlange oder Hexe, das sind so Archetypen, die intrinsisch böse sind. Mhm. Also die Schlange hat einfach einen bösen Kern und der wird so offenbart, wenn ich einmal nicht nett bin. Und genau, das ist bei männlichen Archetypen nicht so gegeben. Die haben meistens auch bei männlichen Filmfiguren, selbst bei Hannibal Lecter ist es so, dass man erst erklärt bekommt, dass er eine ganz schwere Kindheit hatte. Also der ist nicht per se böse, sondern der hatte eine schlimme Kindheit. Aber so. Und Frauenfiguren sind oft archetypisch böse. Also bei Mean Girls zum Beispiel. Da ändert sich viel, aber ich glaube, das sind trotzdem Bilder, die stark verhaftet sind.
Hat es nicht auch vielleicht zusätzlich, weil mir kommt jetzt in dieser Diskussion vor allem auch dieser Part in Sinn mit viel Platz einnehmen, so dieses too much sein und auch dieses sichtbare, unsichtbare, weil ich bin da jetzt schon auch gedanklich irgendwie dann schnell bei der Powerfrau, die irgendwie eine Sichtbarkeit hat, so einen ganz begrenzten Raum einnimmt und trotzdem nicht sie nimmt den Raum ja nicht wirklich ein. Also ich finde, sie nimmt so einen Pseudoraum ein, oder?
Wie meinst du das?
Ja, weil, also als ich das Kapitel der Powerfrau gelesen habe, dachte ich mir so, ja, da gibt es Frauen, die zum Beispiel in Chefetagen eingezogen sind. Und auch, da kommen jetzt viele Stichworte in den Sinn, auch mit diesem Trickle-Down-Ansatz, aber wo ich gemerkt habe, ja, die sind ja sichtbar. Mhm. Im Sinne von, wir sehen auf einem Organigramm, da sind jetzt 2 Frauen anstelle von irgendwie 5 Männern. Mhm. Aber eben nur bedingt, sie haben so diese Pseudosichtbarkeit, aber sie haben nicht diesen Effekt, den ich glaube, dass es schön wäre, den sie haben sollten.
Also wenn ich dich richtig verstehe, meinst du wie so eine Macht, aber die halt angestrengt ist?
Genau,
ja. Weil sie auch nie gegeben ist, sondern immer wieder neu verteidigt werden muss.
Ja. Es geht ja auch ganz oft um Kontrolle. Ich fand das so, also nach dem guten Mädchen, was ja noch, ich würde mal sagen, so im gesellschaftlichen Sprachgebrauch deutlich positiver konnotierter ist die Powerfrau. Ich meine, ich persönlich finde das ganz schwierig mittlerweile, aber ich glaube, das ist, wenn man sich viel mit diesen Begriffen auseinandersetzt. Ja, ja. So, weil ich meine, per se ist ja das auch etwas Gutes. Es gibt verschiedene.
Ja, und er war mal positiv.
Genau, er war ja mal positiv. Ja, ja, ja. Also man, und das ist ja eigentlich per se ein positives Attribut. Mhm. Aber auch da, ich fand das so diese Kontrolle und diese Angepasstheit, du sagst, glaube ich, irgendwo auch, dass so die Powerfrau ist eigentlich die Weiterführung des guten Mädchens, weil es wieder um Kontrolle geht. Also ich kontrolliere meine Macht, ich kontrolliere mein Erscheinen, ich kontrolliere, ich bin jetzt stark, ich nehme jetzt diesen Raum, und es hat nicht diese, vielleicht dieses, was du vorhin gemeint hast, auch ein bisschen diese natürliche Macht. Ich kann es nicht besser. Ja. Ich kann es nicht besser. Ich finde keinen besseren Ausdruck. Aber
es ist so fragil. Ich habe das Gefühl, dass es so eine Fragilität hat. Diese Power, die man der Powerfrau zuschreibt, hat etwas irgendwie Fragiles.
Soll ich dazu lesen? Mhm.
Ja, sehr gerne.
Das stimmt,
ja,
weil das perfekt. Genau. Es gibt nämlich eine Stelle, die das ziemlich gut illustriert. Wieso, dass die Powerfrau doch kompliziert ist.
Ja. Und dann können wir danach darüber sprechen.
Ja, unbedingt. Ja.
Okay. Lange Zeit galten die Powerfrau und ihre Schwestern Girlboss und Working Mom als Sinnbild für den Erfolg feministischer Kämpfe. Wieso liste ich sie dann unter den Prototypen der toxischen Weiblichkeit? Sollten wir etwa nicht eigenständig wütend, laut und selbstbewusst sein? Was ist toxisch am weiblichen Erfolg, gutem Sex und selbstverdientem Geld? Was mich an der unabhängigen Powerfrau als potenziell toxisch interessiert, ist die Vermutung, dass hinter dem Label dieser speziellen, hart erkämpften und ewig konditionalen Unabhängigkeit nicht dauerhaft Entspannung und Selbstvertrauen, sondern eher Enttäuschung und Bitterkeit liegen. Kasia Urbaniak schreibt, dass Frauen, die nie ein Bewusstsein für ihre Konditionierung als gutes Mädchen entwickelt haben, durch die spätere Selbstidentifikation als Powerfrau einfach nur andere, auf den ersten Blick emanzipiertere Möglichkeiten gefunden haben, mit den Anforderungen des Patriarchats umzugehen. Die Powerfrau ist für sie das gute Mädchen 2.0. Die Annahme, dass ich nichts wert bin und weder Zeit noch Liebe, Hilfe oder Unterstützung verdiene, hält sich in diesem Upgrade unter dem Deckmantel der neu gewonnenen Eigenständigkeit hartnäckig. Die althergebrachte Konditionierung, die uns lehrt, die eigenen Bedürfnisse auszublenden, zeigt sich in Symptomen wie antrainierter Unsichtbarkeit, normalisierter Grenzüberschreitung und bis zur Selbstentfremdung überstrapaziertem Einfühlungsvermögen. Jetzt geht das Konzert los. Hier ist der Bass. Die Powerfrau erreicht das, indem sie Emotions- und Körperkontrolle perfektioniert und Eigenständigkeit performt. Die darunterliegende Scham über die weiterhin fehlende Daseinsberechtigung wird unter einem starken, selbstbewussten und stolzen Auftritt kaschiert. Doch für die Powerfrau führt diese Darbietung von Selbstbewusstsein und Kontrolle zu einem Dilemma. Weil sie zu Unsichtbarkeit und Bescheidenheit erzogen wurde, aber nach Macht und Anerkennung strebt, muss sie sich sicher sein, dass es an ihr absolut nichts auszusetzen gibt. Weder an ihr als Mensch, noch an ihr als Chefin, als Angestellte, Freundin, Partnerin, Mutter, Nachbarin, Tochter oder Hundehalterin. Die Powerfrau kann erst in der Perfektion sichtbar werden. Beinahe alle meine Freundinnen überperformen in ihren beruflichen Rollen.
Sie schieben Nachtschichten, nehmen ihre Computer mit in den Urlaub und zweifeln doch an ihrem Recht, die ganze Arbeit überhaupt erledigen zu dürfen. Auch hierfür gibt es seit einiger Zeit einen treffenden Begriff, Imposter-Syndrom. Überwinde dein Hochstapler-Syndrom ist ein beliebtes Modul auf Karrieretagen. Der Begriff beschämt die Unsicherheit einer Person angesichts ihrer Qualifikationen als etwas Zwielichtiges und pathologisiert das Ganze als zu heilende Krankheit, nicht als Reaktion auf mangelndes positives Feedback, fehlende Vorbilder, ausbleibende Promotionen, rassistische oder sexistische Diskriminierung am Arbeitsplatz. Der Wettbewerbsnachteil, der aus einem absichtlich und strukturell klein gehaltenen Selbstwertgefühl resultiert, wird zum Problem einer einzelnen Person, die sich zur Bewältigung erstens auf die Faktizität ihrer Leistung konzentrieren, zweitens die Zweifel loslassen und sich drittens einfach mal selbst anerkennend auf die Schulter klopfen soll. Im Patriarchat als weiblich gelesene Person Power zu performen, bedeutet Stress. Ja, das zur Powerfrau. Mich würde richtig interessieren, was ihr dazu denkt oder was ihr eure, ja, eure Erfahrungen da sind.
Also das wäre Punkt 2, wo bei mir gestanden ist, oh mein Gott, ich auch. vielleicht kurz, einfach weil mich das irgendwie am meisten hat, da auch diese Erfahrung, und eben du schreibst ja sehr nahe, damit man eben auch Anhaltspunkte finden kann, wo man sich sehr gut identifizieren kann. Und das war dieses Imposter-Syndrom. Und ich möchte da auch kurz darauf eingehen, weil das für mich sehr augenöffnend war, weil ich am Anfang, ich kenne diesen Begriff seit einiger Zeit, was heißt einige Zeit, vielleicht 2 Jahre, und dieser Begriff hat mir sehr geholfen am Anfang. Und der hat mir auch geholfen aus Gründen, die ich glaube, dass du ja eigentlich auch in deinem Buch am Anfang schreibst, dass wir Wörter finden müssen für Phänomene, die wir nicht benennen können. Und dieser Begriff hat das für mich sehr lange getan. Mhm. Ich habe zum ersten Mal, ich dachte ganz lange, ich bin alleine damit. Ich habe nach jeder Uni-Prüfung dachte ich, das war Glück. Und dann hat sich dieses Glück irgendwie 10-mal wiederholt. Und selbst nach 10-mal konnte ich mir nicht sagen, dass das nicht Glück war. Und dann kam dieser Begriff und dann habe ich zum ersten Mal gespürt, dass das auch andere in meinem Umfeld auch haben. Und ich habe mich sehr, sehr getragen gefühlt dadurch. Ich konnte zum ersten Mal mit Freundinnen auch darüber sprechen und diese Unsicherheiten und was alles eben darunter liegt. Mhm. Da kamen Themen auf, was ja eigentlich ein schöner Diskurs ist. Und ich bin ehrlich, ich war kurz ein bisschen frustriert, als ich dieses Buch gelesen habe, weil es ergibt für mich total Sinn, vor allem dieses Pathologisieren. Mhm. Und das Spannende finde ich da auch, und weil eigentlich übergibst du in diesem Buch ja auch sehr oft Verantwortung, nicht negativ konnotiert, aber an dieser Stelle nimmst du Verantwortung. Und das fand ich mega schön, aber da musste ich mich sehr mit mir selber auch kurz beschäftigen, dass ich gemerkt habe, okay, das ist nicht eine eben zu heilende Krankheit, sondern das resultiert aus Dingen, die ich mein Leben lang mir antrainiert habe oder eben die auf mich projiziert wurden. Mhm. Das fand ich eine ganz spannende Stelle. Ja.
Und ich finde das interessant, was du sagst. Der Punkt ist ja wie auch so, also es gibt irgendwie ein Verhalten, man benennt dann das Verhalten und das ist dann wie so eine Endstation.
Ja.
Also man eben, also du hast jetzt vorhin gesagt, oh, das ist ein Syndrom, es ist ein Krankheitsbild, es ist wie man auch immer das nennen will, oder dann kann man sich schon überlegen, kann man das heilen, aber man hat dann so einen Namen dafür. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass es hilft, das zu benennen, weil ich habe auch viel mit Freunden über das gesprochen und ich glaube, es ging vielen so. Ich habe mich vorhin gefragt, sind es mehr Frauen? Ich würde im ersten Moment sagen, es sind tatsächlich, habe ich viel mehr mit Frauen darüber gesprochen.
Was würdest du, hast du das Gefühl, dass das ein weiblich geprägtes Phänomen vor allem ist?
Ja, es gibt auch Studien dazu. Ja. Also, dass Männer sich viel häufiger auf Jobs bewerben, wo sie unterqualifiziert sind.
Ja, also das sind wirklich krasse Zahlen. Ich hab das auch mal angeschaut. Also wenn das irgendwie 7 Punkte sind und 3 davon finden sie, ich bewerbe mich, ohne das irgendwie zu hinterfragen. Und wenn Frauen 6,5 haben, dann bewerben sie sich nicht. Mhm. Also, und das tönt jetzt überspitzt, aber das ist wirklich, also das ist verkürzt, aber das ist, das finde ich schon, und das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem ich finde, das ist ein sehr spezifischer beruflicher Kontext, aber das ist etwas, was ich oft beobachte in meinem Umfeld. Und ich merke dann manchmal auch so, ich habe zum Beispiel einen Freund, der sehr selbstbewusst gerade so durch seine Karriere geht und ich finde das total schön zu sehen. Und manchmal denke ich dann aber auch so, okay, wieso können, zum einen, wieso kann ich das zum Teil nicht, aber auch so, wieso können deine Freundinnen das nicht? Weil ich denke, die sind, die können das genauso. Also, dass man sich so einmal so eine kleine Scheibe von diesem, und ich sage es jetzt bewusst, von diesem Ego abschneiden könnte. Und obwohl wir das benennen können und obwohl wir das intellektuell reflektieren können, ich meine, wir sprechen auch darüber, wenn man dann in der Situation ist, ist es dann doch, oder für mich zumindest, oft sehr schwierig.
Mhm. Ja. Ich frage mich, ich habe mich, oder gerade als du davon erzählt hast, habe ich mich auch gefragt, wo ist da die Verantwortung innerhalb von Frauengruppen? Mhm. Also wo können wir uns da auch nochmal anders bestärken oder wo gibt es da eigentlich Ängste? Und ich habe das letzte Woche gemerkt, auf der Lesung in München, genau. Da wurde ich gefragt, wie es mir geht mit der ganzen Lesetour. Und ich habe gemerkt, wie ich, und im Publikum saßen ganz viele Freundinnen, weil ich in München studiert habe und alte Kommilitonen. Und ich habe gemerkt, wie ich sofort versuche, irgendwas erstmal was zu finden, was das so ein bisschen deckelt. Also so ein, ja, schon anstrengend. So. Und ich habe gemerkt, dass sich das viel sicherer anfühlt. Es fühlt sich sicherer an, in der Form von in der Form von Leid zu sein oder in der Form von Anstrengung, als wenn ich gesagt hätte, es macht gerade richtig, richtig Spaß und ich bin super erfolgreich.
Was man ja eigentlich dir wünschen würde.
Ja, das hätte sich nicht sicher angefühlt. Krass. Das hätte sich, damit hätte ich mich irgendwie auf eine Art exponiert. Und ich glaube, dieses Exponiertsein auch innerhalb von Frauengruppen ist, fühlt sich gefährlich an. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei mir in der Schulzeit gab es auch, das habe ich auch im guten Mädchen, diese symbiotischen Frauenfreundschaften, also dieses HDGDL, diese Armbänder und dieses Zöpfe flechten und zu zweit aufs Klo gehen. Es war ganz viel Symbiose da. Und also auf der einen Seite geht es um diese Männer, die sich so viel zutrauen. Auf der anderen Seite, glaube ich, da ist auch noch ein Feld von, wo fühlen wir uns in Frauenkreisen auch sicherer, wenn wir unsichtbar bleiben? Wo misstrauen wir da eigentlich Frauen in ihrem Empowerment uns gegenüber? Und wie viel hat das auch... Also ich glaube, wir haben für einsame Männerfiguren, obwohl das super tödlich ist, auch für Männer, aber wir haben dafür mehr Platz. Also es gab immer schon den einsamen Cowboy oder diesen genialen Erfinder oder irgendwelche irren Kriegsführer. Also es gab immer einzelne Männerfiguren, die damit irgendwie mehr oder weniger gut klarkamen. Und Frauen, also wenn Frauen seltsam waren, wurden sie verbrannt. Da ist eine Lücke.
Und, ja. Würdest du vorhin ganz kurz... dieses Verhalten innerhalb von Frauengruppen, würdest du das als toxisch bezeichnen?
Ja, definitiv. Aber unbewusst, also nicht bewusst. Ich weiß, das sind alles Menschen, die mich lieben und die mir eigentlich ganz viel Gutes gönnen, aber trotzdem ist in mir noch so ein Glaubenssatz von, das ist es gefährlicher, mich abzugrenzen und es ist gefährlicher, irgendwo hervorzustechen, als gleich zu sein. Und irgendwo habe ich das auch, ich habe jahrelang meine Frauenfreundschaften dafür genutzt, über Männer zu sprechen. Also, und das finde ich auch krass, dass wir so kluge und intelligente und witzige und humorvolle und krasse Frauen haben und dann treffe ich mich und rede 2 Stunden über irgendwie so einen Lappen, also wo wir beide wissen, das muss auch nicht. Und da habe ich dann beim Schreiben, okay, das ist krass frauenfeindlich von mir. Dass ich da das auslagere dahin.
Mir ist das auch, also mir ist diese Stelle wirklich auch geblieben. Ich dachte so, krass, es stimmt.
Ja, absolut. Ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück, aber dann einen Schritt wieder vorzugehen. Und zwar, genau, du hast gesagt, mit diesem Performen. Und ich glaube, da liegt halt auch echt das Problem. Und das habe ich auch in einem universitären Kontext viel erlebt, von diesem... obwohl ich dieses Gefühl habe, von eigentlich nicht genug gut zu sein, performe ich eine Person, die jetzt aber genug gut ist. Und irgendwie hat das geklappt so. Und ich glaube auch in Frauenfreundschaften, was mir auch eingefallen ist, als ich das gelesen habe, ist so, ich mag mich zurückerinnern, dass bei Männern viel, viel mehr Platz für Misserfolge gab. Mhm. Also so dieses, ja, ich habe überhaupt nicht gelernt, ich war gestern irgendwie noch feiern und jetzt habe ich halt die Prüfung nicht bestanden, ich hänge ein Semester an. Und ich habe schon das Gefühl, dass es bei mir so in einem weiblichen Kontext weniger der Fall war, dass man einfach halt mal so... Ja, und ich glaube genau, da beginnt das eben mit dieser Performance, weil ich auch da eine Art von Performance gespielt habe, wohingegen ich auch so ein bisschen drüber gestolpert bin, weil ich das auch sehr gut nachvollziehen konnte, ist, als du schreibst beim Date, dass du schnell bezahlst. Mhm. Und das mache ich auch.
Ich auch.
Genau, wir hatten es davon. Und dann stellst du sehr offen die Frage, was muss passieren, damit wir auch mal entspannt jemanden bezahlen lassen können. Und ich habe mir das lange überlegt, weil das echt etwas ist, das ich mir sehr, sehr fest auch bei Dates vor allem angewöhnt habe, also auch in diesem vielleicht heteronormativen Setting. Und ich glaube aber, dass solange, und da sind wir wieder bei Hierarchien, dass solange, und ich sage das nur, weil eben bei der Powerfrau kommt das halt so ein bisschen, ich kann mir jetzt mein eigenes Essen bezahlen und ich kann sogar noch für dich dein eigenes Essen bezahlen, so. Aber ich glaube, dass solange das Zahlen ein weiterer Indikator ist, für zum Beispiel den Mann Macht auszuüben, kann ich ihn nicht bezahlen lassen, weil ich erkaufe mir maximal Augenhöhe und er erkauft sich noch mehr Ermächtigung. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ein ganz tolles Buch von Kate Manne, das heißt Entitlement. Mhm. Und es geht so ganz auf diese ganz subtilen misogynen Strukturen ein und wie praktisch Jahrhunderte von Entitlement auf, ich glaube, Berechtigung, also dieses berechtigt sein, irgendwas zu tun, berechtigt sein, auf der Wiesn irgendeine Frau anzugrapschen, also so eine Form von Recht auf den anderen Körper, wie tief das noch in unserer Gesellschaft drin ist und dass die Gefahr da ist, wenn er zahlt, dass du denkst, okay, jetzt hat er das Gefühl, er hat mehr Recht, weil er hat,
genau.
Und du hast auch das Gefühl, naja, du bist ihm jetzt vielleicht was schuldig, weil so, das verstehe ich total als komplex und gleichzeitig so, ich merke, dass ich auch super oft bei Freundinnen zahle, also einfach bei allen. Und falls jemand mit mir und ich merke, dass es, oder ich habe so die Vermutung, dass es bei mir auch viel mit so einer, immer noch mit dieser Frage nach Daseinsberechtigung und muss ich ein schlechtes, also wie viel Schuld, wie viel Abhängigkeit darf ich mir eingestehen oder darf ich einfach nur da sein und die andere Person zahlt sogar noch was drauf? Ich glaube, da ist ganz viel irgendwie drin an Selbstwert und an wie viel Zeit und Ressourcen von einer anderen Person darf ich einfach einnehmen, ohne was dafür zurückzugeben.
Wenn ich euch so zuhöre, ich finde, es ist so, wir sind irgendwie wie immer wieder so beim... So bei dieser Entspannung, es ist lustig, wir haben im Vorfeld über sehr viele Wörter und sehr viele Begriffe gesprochen, wir haben nie über Entspannung gesprochen. Und ich meine nicht so dieses, wenn es Entspannung, yeah, ich häng einfach mal, aber...
Chill doch mal.
Oder genau, chill doch mal. Aber dass man auch entspannt darin ist, eben zum Beispiel die andere Person zahlen zu lassen. Und ich merke für mich, und eben da ist man ja dann wieder bei problematischen Bildern, und die man ja wahrscheinlich auch als toxisch bezeichnen könnte, ich merke bei mir zum Beispiel ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt gerade in diesem heteronormativen Setting einen Mann bezahlen lasse, dann schäme ich mich so dafür, in diese Stereotype und Rollen zu fallen, dass ich dann die Frau bin, die eingeladen wird. Mhm. Also es ist wie so jetzt, wo ich mir das überlege, es passiert eigentlich so viel. Und ich meine, man kann sagen, das ist so ein kleines Beispiel und oder so ein Nischenbeispiel oder ein privilegiertes Beispiel. Aber ich meine, es geht ja da ganz viel auch um Geld und um Macht und wer sitzt sozusagen im längeren Hebel.
Ja, und vielleicht auch um Annehmen generell. Mhm. Also wann bin ich im Geben und wann bin ich im Annehmen und warum fällt es den allermeisten von uns leichter, die ganze Zeit im Geben zu sein, zu gucken, was braucht die, das habe ich im Mutterkapitel, also im Bemuttern, und so gut darin zu sein, zu gucken, was brauchen gerade die Personen, was kann ich noch mehr von mir geben, und überhaupt kein Gefühl dafür zu haben, was brauche ich, was können mir andere geben, wie kann ich das einfordern und wie kann ich das auch annehmen. Also auch bei Komplimenten, wie schwierig das ist. Oder Geschenke jeder Art, also da wirklich in ein Annehmen und nicht nur in ein Aushalten zu gehen.
Und die eigenen Grenzen zu definieren. Ich würde gerne, falls du kurz magst, weil für mich war das sehr illustrierend für dieses Geben und Nehmen, die Passage, wo du über deinen Freund oder deinen Kollegen schreibst, der neue Massagetechniken ausprobieren will, weil ich fand das, als ich das gelesen habe, danach hatte ich das Gefühl, dass ich das verstanden habe. Falls du das vielleicht kurz magst,
ja,
zu erklären
ja.
oder sogar zu lesen.
Lesen nicht.
Du hast dich so vorgelehnt, deswegen dachte ich, ich gebe dir jetzt so.
Ich glaube, es braucht ein bisschen Kontext, weil ich glaube, wenn man das Buch nicht gelesen hat, hört es ein bisschen kryptisch. Es geht ja um dieses Wheel of Consent. Ich habe das zum Beispiel vorher nicht gekannt.
Ja. Genau, es geht um das Wheel of Consent, das kommt aus der Körperarbeit und das fand ich aber ganz spannend, als ich es kennengelernt habe. Ich kann es kurz illustrieren. Es geht eben genau um diese Unterschiede zwischen wann nehme ich und wann gebe ich. Und als Beispiel dafür, wenn ich jetzt auf dich oder auf dich zukomme und eigentlich brauche ich eine Umarmung, aber ich sag so, Annick, du siehst so traurig aus und dann umarme ich dich einfach, dann bin ich eigentlich im Nehmen, obwohl ich sage, dass ich dir gerade was gebe. Mhm. Und du bist im Aushalten und nicht im wirklichen Annehmen. Und und da geht es dann immer um diese Unterscheidung von, wann nehme ich eine Berührung, wann gebe ich eine Berührung und wann nehme ich im Geben. Also wann denke ich, oder bei der Körperarbeit war das so eine Frage von, boah, ich habe richtig Lust, deinen Arm so zu kitzeln. Also ich hätte Spaß daran. Dann kann, und die andere Person sagt, ja, okay, mach das, I don't care. Dann kann ich es machen und ich nehme was, obwohl ich gerade gebe. Weil es mir Freude macht. Und ich glaube, bei dem Beispiel im Buch war das so, dass ich ein Kollege von mir aus dem Massagestudio, der wollte so eine neue Technik ausprobieren, am Bein oder am Arm. Und ich habe aber gerade ein Buch gelesen oder irgendwas im Fernsehen geguckt und er hat mich gefragt, ob er das machen kann. Und dann haben wir halt gesagt, du darfst voll gerne massieren, wenn du nur nimmst. Also wenn du einfach gerade Bock hast, was zu nehmen und dann kann ich dir mein Bein ausleihen. Aber wenn es eigentlich um ein Geben geht und er denkt, er gibt mir jetzt was, indem er mir dieses Bein massiert und ich habe aber eigentlich richtig Lust auf die Fernsehshow, dann haben wir so in 10 Minuten eine richtig frustrierte Situation. Und das hat geholfen. Und wenn man das googelt, ist so ein ganz toller Kreis mit so 4 Begriffen, die so cool, also ganz klar sind irgendwie auch.
Ja, klar, voll schönes Stichwort, weil ich glaube, auch da hatte ich so auch beim Lesen das Gefühl, so auch eine Lösungsorientiertheit, das war was man anwenden kann und so ziemlich klar ist. Lösungsansätze allgemein. Ich glaube, mir hat das am Ende des Buches auch sehr geholfen, dass du da auch nochmal aufgemacht hast, hatte ich das Gefühl. Du widersprichst mir, wenn ich es falsch konnotiere, aber das war so mein Gefühl. Und ganz schön zu lesen für mich war auch Mut zu Ambivalenzen. Ich habe das dann so ein bisschen für mich übertragen, vielleicht auch Mut zur Unperfektheit. Und habe währenddessen gemerkt, wie ich in diesen ganzen Mustern drin stecke, weil ich wäre eben schon gerne diese perfekte Feministin. Und dann habe ich aber ja das Instrument gehabt, mich zu fragen, ja, aber weshalb? Und dieses Wieso kam ich ziemlich schnell drauf, dass das eben sehr diesen Regeln, diesen auch halt toxisch-weiblichen Anteilen folgt, irgendwie unantastbar sein zu wollen. Und ich habe genügend Selbstreflexion, dass ich weiß, dass ich das nicht bin. Aber ich glaube, was ich sehr dann auch irgendwie herauslesen konnte, ist so dieses nicht beschämen, klar, aber auch weniger streng mit sich selbst sein einerseits und auch weniger streng mit meinem Gegenüber sein. Das war für mich so sehr eine lösungsorientierte Passage am Ende des Buches.
Ja, schön.
Wie ging dir das so mit den, was du daraus gezogen hast dann am Ende auch?
Also ich glaube, das runterzubrechen ist schwierig. Also was ich mich gefragt habe, und das haben wir auch darüber gesprochen, das fand ich spannend, du hast ja gesagt, ich glaube, du hast in dem Gespräch mal gesagt, dass diese Kapitelüberschriften sind so misogyne Fremdzuschreibungen oder Beschreibungen von Frauen. Und eben wenn man das liest, hat man das Gefühl, das ist alles eigentlich recht negativ. Und ich war dann auch so, ja, okay, aber wie geht man jetzt damit um? Du hast es vorhin angetönt mit dieser eine Fähigkeit, die auch sein kann, oder eine Qualität, dass man einen Raum spürt. Gibt es andere Punkte? Weil das hat mich tatsächlich dann ein bisschen beschäftigt in diesen Stereotypen, die positiv sind. Oder sind sie einfach nur toxisch? Das kann auch sein.
Nee, absolut. Also in jedem Stereotyp ist auf jeden Fall eine Ressource. Also bei der Powerfrau ist es diese krasse Resilienz und so eine Kontrolle. Also ich kenne so starke Frauen, die irgendwie noch mit 3 Kindern das und das wuppen und so ohne zu klagen, die härtesten Lebensentscheidungen treffen und die härtesten Lebenswege auch so gehen. Also diese Resilienz in der Powerfrau und auch die Kraft und die Kraft zur Selbstkontrolle, die Kraft zur Regulierung. Also so krass, wie gut Frauen sich regulieren können. Machen dann alle Yoga, aber wir können es. Also wirklich, so, das ist schon super. Ich würde lieber mit einem Good Girl im Aufzug sein als mit Trump. So, also das sind zwar Stereotype, die uns schaden, aber das sind keine Stereotype, die unbedingt schlecht sind für die Gesellschaft. Bei der Mutti dieses fürsorgliche, für jemand anderen da sein, die Bedürfnisse der anderen Person mitbekommen, nicht nur egozentriert zu denken, richtig cool. Bei dem Opfer, mega cool. Wirklich diese Fähigkeit, sich mit dem Leid anderer Frauen mit zu identifizieren und darüber einen sozialen Druck aufzubauen, so wie bei MeToo. Also zu sagen, krass, dir ist irgendwas passiert, ich identifiziere mich damit und ich stehe dafür ein, dass das nicht mehr passiert. Das ist eine Kompetenz, die Frauen gerade so extrem haben, gerade im Bereich von Social Media auch, so sichtbar geworden. Und ich glaube, das fehlt total auf der männlichen Seite. Ich kenne so wenig, oder ich kenne keine Männer eigentlich, keine Männerbewegung, die sich mit dem Leid anderer Männer identifiziert. Obwohl es da also kollektiv eigentlich in Not wäre.
Es gäbe also sicher Männer, die dir da wieder sprechen, über diese Männergruppierung müssen wir, glaube ich, nicht sprechen.
Aber das gäbe es ja dann. Ja, und also ich meine jetzt eine Identifizierung über Leid, die sagt, wir müssen was an der Struktur ändern. Das nicht stimmt, keine ja. Incels, die sagen so, die Frauen sind schuld. Also kein Selbstmitleid und kein Frauenhass. Mhm. Aber so ein, also Männer müssen in den Krieg ziehen, weil sie Männer sind. Das ist total abgefahren eigentlich. Und oder eben das mit den 97% Gefängnisinsassen. Und da gibt's irgendwie nicht diese gleiche Bewegung wie bei MeToo, dass man sagt, ich identifiziere mich mit dieser Opferstory. Es gibt keine kollektive Opferstory. Genau. Und das können Frauen richtig gut. Und ich finde, da wurde auch in den letzten Jahren wirklich extrem viel erreicht über diese Kraft zur Opfer.
Aber kam das nicht auch so aus einer Not heraus? Also, du hast jetzt gesagt, diese kollektive Opferstory, aber kam das nicht auch, ich meine, es kommt viel das Patriarchat vor, wir haben nicht so viel über das Patriarchat bis jetzt gesprochen, aber ich meine, kommt es nicht eigentlich daher? Also es ist wie, weil man oder weil Frauen immer in dieser Unterdrückung waren und es deshalb auch diese kollektive Erzählung gab und dann, dass man da aus dem Kollektiv diese Kraft geschöpft hat.
Ja, absolut. Und ich bin auch dabei bei dieser hegemonialen Männlichkeit und dass es per se darin so eine Sicherheit gibt, dass man als Norm der Dinge immer noch genommen wird und über Jahrtausende auch das Norm der Dinge war als Männerkörper und vor allem als weißer Männerkörper hier gerade. Und trotzdem ist der einzelne Mann Opfer des Systems. Und für den einzelnen Mann und für einzelne Männer gibt es nicht die Opferstory. Wir bräuchten sie genauso. Also ich glaube nicht, dass Männer vom Patriarchat profitieren.
Verstehen das Männer auch?
I don't know,
Es gibt ja auch diesen, ich habe das auch rausgeschrieben, diesen schönen Satz von Bell Hooks, Patriarchy, so ein schwieriges Wort, has no gender. Und ich glaube, das geht in beide Richtungen. Und ich glaube, da ist es auch wertvoll, eben, dass man darüber spricht. Ich bin da am Vor- und Zurückblättern, weil ich so finde, was ist noch die drängendste Frage und worüber möchten wir noch sprechen? Es gibt nämlich ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Vielleicht, wenn wir aber nochmal bei der Lösung sind und nochmal beim Patriarchat. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen und du sagst, oder ich fange anders an, oft wird ja so der Feminismus als Gegenmittel gegen das Patriarchat und so Smash the Patriarchy und so proklamiert. Es ist ein bisschen verkürzt. Aber, und du sagst ja, eigentlich profitiert niemand davon. Und dieses Verwaschene des Feminismus, irgendwie alles kann feministisch sein, das schreibst du auch, irgendwie Schädelnägel können feministisch sein, aber auch Achselhaare, dass das nicht hilft. Und ich habe vor kurzem was gelesen, wo es darum ging, dass eine Fortschreibung oder sozusagen die Lösung des Feminismus oder die Vorschreibung des Feminismus sei das Matriarchat. Und ich fand das recht spannend, weil im ersten Moment dachte ich so, ja okay, also machen jetzt die Frauen das, was die Männer Jahrhunderte und Jahrtausende lang gemacht haben, das kann ja irgendwie auch nicht sein so für eine Gesellschaft. Und dann ging es aber darum, dass es weniger so dieses Hierarchische ist und diese so weiße Cis-Männer, sondern dass es eher so kreisförmig ist. Also dass dann oft so eine Frau, in diesem Beispiel war es die Mutter, und alles andere gruppiert sich so darum. Glaubst du an sowas oder siehst du das? Also Glauben, ich meine das nicht in so einem Glaubenssatz, aber ich meine, du hast auch sehr viel dich mit verschiedenen Schriften für dieses Buch befasst, dich mit Leuten unterhalten. Siehst du das als Fortschreibung oder wenn man so ein bisschen öffnet?
Ich weiß nicht, ob das, also ich habe diesen Artikel jetzt nicht gelesen, ich weiß nicht, ob das zu sehr aufs biologische Geschlecht begrenzt ist. Ich glaube, im Buch bin ich total von diesen binären Erwartungshaltungen an diese Geschlechter ausgegangen. Und da würde ich mich einfach wünschen, dass wir das im Grunde wirklich gleich, also auflösen im Sinne von Jungs und Mädchen gleich erziehen oder die gleichen Sachen mitgeben. Und da haben Jungs immer noch, ich habe im Buch das Beispiel, wo so ein Freund von mir hat mir so sein Fotoalbum gezeigt und er rennt so mit 11 oder 12 nur mit so einer Badehose rum und bolzt irgendwie mit so einem Fußball über so ein Feld und ist so voll in der Bewegung. Und ich dachte, es gibt kein Bild von mir, wie ich mit 12 in Badehose nackt über einen Platz sprinte. Also das würde nicht passieren. Ich habe mich, glaube ich, mit 9 angefangen, für meinen Körper zu schämen. Also es gibt so ein Bild, wo ich in so einem Badeanzug dastehe und so eng bin und irgendwie da schon merke, das ist irgendwie jetzt gerade nicht cool. Und ich glaube, oder meine Vermutung ist, dass tendenziell Jungs und Männer noch so eine größere Berechtigung mitbekommen, im Außen zu wirken und in der Welt sich sicher zu fühlen. Und auf der anderen Seite dieses, dass Mädchen so zum Sein erzogen werden und so in dieser Einstimmung drin sind, kann, glaube ich, dazu führen, dass sie ein besseres Gefühl haben für, wer bin ich, wie fühle ich mich, wie kann ich diese Gefühle, wo kann ich da einen Ausdruck für finden? Und ich würde mich freuen, wenn wir das einfach ein bisschen besser auf beide Geschlechter verteilen. Sagen, können wir nicht beiden beides beibringen? Ja.
Ja, schönes Schlusswort. Also ich glaube, du hast einmal geschrieben im Buch, Feministin zu sein bedeutet, Worte zu finden. Und an dieser Stelle, ich glaube, du hast unglaublich viele Worte gefunden.
Danke. Danke euch.
Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist nicht alles anders. Etwas behalten wir nämlich bei zum Schluss.
Genau, und das sind die Tipps. Wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass wir immer am Ende der Folge alle einen Tipp geben. Das kann ein Event sein, das kann ein Song sein, ein Buch, ein Gedicht, irgendetwas, das dich bewegt hat. Und ich würde gerne gerade dich als Erste fragen, was ist dein Tipp dieser Woche?
Wir haben Sophia vorbereitet. Ja, genau. Sie wusste, dass das Tipp ist aus dem Stegreif.
Spontan ein vorbereiteter Tipp.
Genau, ich habe 2 Bücher. Ich dachte, ich sage sie einfach schnell.
Mhm. Ich liebe es, dann bin ich nicht die Einzige. Das ist ein kleiner Inside-Joke. Die versucht möglichst viele Sachen, Bücher zu tippen. Okay.
Genau, also die beiden Bücher, die ich empfehlen möchte, sind Die Ungelebten von Caroline Rosales und Liebe ist gewaltig von Claudia Schumacher. Das sind wirklich die besten Romane, die ich in den letzten 3 Jahren gelesen habe. Und spontan noch von Fortuna Ehrenfeld das neue Solo-Album, auch grandios.
Okay. Annik, an dieser Stelle ein Tipp für dich.
Ein Tipp für mich. Ich habe einen Tipp mitgebracht, ein Buch, wenig überraschend. Eines, wo ich mich sehr darauf gefreut habe, weil sie sehr lange nichts geschrieben hat. Miranda July hat was Neues geschrieben. Sie ist Autorin und Künstlerin, macht sehr viel im besten Sinne komische, merkwürdige, lustige, feministische Sachen. Ihr Buch heißt All Fours. Es ist ein fiktionales Buch. Es geht um eine Frau Mitte 40, die eigentlich einen Roadtrip machen will von der Ostküste an die Westküste in die USA, der USA. Und sie bleibt aber wenige Kilometer nach ihrem Wohnort oder von ihrem Wohnort entfernt in einem Motel hängen. Und wenn man Miranda July kennt, ist es einfach sehr lustig und sehr witzig. Es ist kurios, manchmal kommt man auch nicht so gut, also manchmal versteht man es auch nicht, finde es aber eine große Qualität und man soll es unbedingt lesen, weil man es nicht in kurzer Zeit schreiben kann.
Check.
Annika, was hast du mitgebracht?
Auch
mitgebracht,
bisschen
ein, auch mitgebracht.
Bisschen ein Running Gag. Ich bringe sehr gerne Musik mit und ich bleibe mir selber auch heute treu. Und ich habe von Bibi Burelli Riot, sie ist in Berlin geboren, da auch mehrheitlich aufgewachsen und hat dann LA zu ihrer Wahlheimat gemacht, schreibt sehr viel Songs für sehr große Künstlerinnen auch. Und ehrlich gesagt, ich möchte den Song gar nicht weiter kommentieren, weil ich glaube, ich kann nur erahnen, was sie damit sagen möchte. Und ich glaube, wir können sie es selber sagen lassen. I'ma fight till the day that I die. Swear to God that I put that all my life in. I'ma try my best to love forever, to enlighten. I'ma space, baby, I'm a night in. I'ma glide, take off and fly, yeah. If you wanna stunt me, nigga, keep on trying. If I leave, I'm not leaving. Ich finde es ja großartig,
ich habe so viel Musik entdeckt durch dich, das ist eine große, große Qualität. Ich meine, einen Tipp geben wir ja sowieso noch mit. Sophia wird nachher signieren. Es gibt einen Büchertisch, von dem her haben wir auch mehr als 3,5 Buchtipps mitgebracht. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir, Annik.
Danke dir.
Und Tagesanzeigerin besteht nicht nur aus uns beiden, es besteht auch als unserer Produzentin Sarah Spreiter, die hier in der ersten Reihe sitzt, und natürlich aus Kerstin Hasse, unserer dritten Host, die nicht hier sein kann, weil sie in den USA an einer Weiterbildung ist. Liebe Grüße an dieser Stelle, weil sie hört das sicher nach und es gibt weitere Frauen, die dieses Format prägen. It takes a village. Es ist einfach so. Vielen Dank auch an das Kaufleuten und natürlich vielen, vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören und fürs Dasein. Und in diesem Sinn, wir sind sicher nachher auch noch im Foyer. Man kann Bücher kaufen, man kann Bücher signieren lassen, man kann brennende Fragen auch noch im Büchertisch stellen. Und in diesem Sinne, vielen Dank und einen schönen Abend. Tschüss.
Ja, danke schön.
Danke euch auch.